Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Gabriel Knapp,
Beruf
Communications und Events Officer beim EIT Urban Mobility,
Heimatort
Hettnang am wunderschönen Bodensee,
Grillen oder Biergarten,
Grillen,
Paris oder Barcelona,
Paris,
öffentliche Hand oder private Akteure,
der perfekte Mix aus beiden.
Ja, das wird heute noch spannend. Spieler oder Schiedsrichter?
Spieler.
Gabriel, welches Rad hast du in der letzten Zeit wohin genommen?
Am öftesten das Stadtrad, jeden Tag zur Arbeit, aber am liebsten eigentlich das Race Gravel raus aus München ins Umland.
Du hast gleich ein Race Gravel.
Ja, das ist praktisch ein Rennrad mit ein bisschen breiteren Reifen, das die Perlacher Forst Autobahn, aber auch die Feldwege nebendran gut befahrbar sind.
Das muss man für die Nicht-Münchner erklären. Perlacher Forst ist so eine legendäre Rennradstrecke, die nicht ungefährlich ist, weil so viele Rennradler und inzwischen auch Race Graveler dort unterwegs sind und Tempo machen und für viele Diskussionen in München gesorgt haben. Mit Bodenwellen jetzt, mit Bumpers, um die Menschen auch auszubremsen, rechtzeitig. Ja, ich bin gespannt, wie schnell wir hier durchkommen. Wir müssen nämlich gleich mal einsetzen bei deiner Job Description. Für was steht denn bitte schön EIT?
Das EIT steht für European Institute of Innovation and Technology. Das ist praktisch eine Einrichtung der Europäischen Union unter der EU-Kommission aufgehangen. Und darunter gibt es wiederum verschiedene KICs. Das sind sogenannte Knowledge and Innovation Communities. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Es wird heute sehr viele englische Einwürfe geben, aber ich versuche das so gut wie es geht ins Deutsche zu bringen.
Ich glaube, das Englisch wird nicht das Problem. Ich glaube, das Aufdröseln wird das Problem.
Das kriegen wir auch
schon
hin.
Mit diesem. Darunter wiederum befindet sich Folgendes.
Also Europäische Union, darunter die Europäische Kommission, darunter das EIT. Und dann gehen wir noch eine Stufe runter und da sind wir praktisch als EIT Urban Mobility aufgehangen. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel über Food, Health, Energy, also jegliche Themen, mit denen sich die Europäische Union im Bereich der Innovation befasst.
Urban Mobility ist natürlich auch ein großes Feld, ein spannendes Feld für uns. Hoffentlich auch mit einem gewissen Radanteil, da kommen wir dann noch dazu. Es war so ein bisschen ein Rabbit Hole für mich, bei euch einzutauchen auf der Seite, ja. Weil es eben, wie wir jetzt schon so sehen, ihr habt unterschiedliche Säulen, aber im Grunde ist es ein Ökosystem und entsprechend dicht vernetzt mit vielen Verästelungen. Und wie gesagt, ich verliere mich dann auch gerne, wenn ich mich da reinklicke und dann plötzlich, mich in ganz anderen Gefilden wiederfinde. Aber, und dann sind es ja auch wirklich, ich meine, wir haben 27 Mitgliedstaaten, oder? Muss ich gerade überlegen, ob da nicht noch was dazugekommen ist oder weggefallen ist, ob nicht Ungarn nicht mehr dabei ist. Nein. Also ich hoffe wirklich, dass du heute so ein bisschen so ein Bild skizzieren kannst. Wie verankert ihr euren Aufgabenbereich Mobility?
Ja, also Mobility, da steckt ja das Wort urban drin. Also auf Städte sind wir ganz toll bezogen. Natürlich auch mit den Speckgürteln, sage ich jedem mal, mit einbegriffen. Aber genau, dass wir nicht internationale Mobilität oder Flugverkehr etc. mit drin haben, sondern uns praktisch wirklich auf städtische Lösungen konzentrieren und die nachhaltiger, inklusiver, effizienter gestalten wollen. Mit dem ganzen Ziel, Emissionen zu reduzieren, den öffentlichen Raum allgemein neu zu denken, wer hat welche Befugnisse, wie viel Platz steht wem zu, wer hat überhaupt Zugang zu der Mobilität. Es ist ein Thema, was ganz oft vergessen wird. Und das ist dann eben in allen Bereichen von ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, Logistik, die Autos spielen natürlich auch eine Rolle. Genau, und da geht es vor allem darum, wie unser Name schon sagt, die Innovationen und die Technologien voranzutreiben.
Ja, dieses Vorantreiben ist, glaube ich, das Schlagwort, gell? Also ihr habt unterschiedliche Säulen, Ansatzpunkte und so wie ich euch verstanden habe, seid ihr nicht nur ein Netzwerk, sondern primär auch Vernetzer und Förderer.
Genau.
Und das in den Bereichen von der Forschung bis hin, deswegen eben auch meine Eingangsfrage, ob öffentlich oder privat, also ihr vernetzt tatsächlich auch diese Akteure. Vielleicht versuchen wir das mal so ein bisschen einzufangen.
Genau, also wir selber sind public-private, das heißt, wir haben eine Mischfinanzierung, einmal aus EU-Geldern und einmal aus den eigenen Gewinnen, die wir selber erzielen. Da komme ich aber nachher auch nochmal dazu.
Sehr gut.
Und genau, du hast es schon.
Gerne über Gewinne.
Im besten Fall für alle natürlich.
Ja.
Genau, wir gerade mal zu dem Netzwerk, weil das so unser Kernthema ist. Da sind wir mittlerweile tatsächlich das größte Netzwerk in der Europäischen Union, was urbane Mobilität betrifft. Und haben da, wie du schon gesagt hast, verschiedene Säulen. Das Hauptthema, sage ich mal, ist dieses Match and Connect, also das Zusammenbringen der verschiedenen Partner, die wir haben. Ganz oft sind es Städte und Industrie, die dann in Projekte eingebunden werden oder genau sich auch nach oder außerhalb davon eben dafür einsetzen können, dass die Mobilität oder die konkreten Mobilitätsprobleme in den Städten gelöst werden können. Das zweite ist dann Training und, sag ich mal, in Klammern Weiterbildung. Da haben wir viele Kooperationen mit Universitäten, die dann zum Beispiel Masterprogramme oder Trainingsprogramme für Doktorandinnen anbieten, aber auch Weiterbildung für Berufstätige und Professionals. Und für, sage ich mal, die ganz breite Masse gibt es dann auch den YouTube-Kanal UMX, Urban Mobility Explained, wo es praktisch Kurzvideos zu bestimmten Themen gibt. Der dritte Punkt sind dann die Innovationen, die ich schon angesprochen habe, was auch bei uns ein großes Thema ist, die durch verschiedene Ausschreibungen versucht werden, die Challenges, die die Städte haben, durch Lösungen, die von der Industrie oder von Startups angeboten werden, anzugehen. Und da haben wir mehrere dieser Calls im Jahr, die dann praktisch auf die verschiedenen Themen angehen. Genau, und das der vierte Punkt sind dann die Startups, die wir einerseits selber finanziell unterstützen, aber auch beratend zur Seite stehen und andererseits eben, wie gesagt, in diese Projekte mit einbinden, um auch die Lösungen, die sie anbieten, in realen Bedingungen, sage ich mal, zu testen.
Wie gesagt, das klingt mega komplex. Geht das dann von euch jeweils aus oder kommen Städte auf euch zu, spezifische Städte, und sagen, wir würden mit euch gerne zusammenarbeiten? Was ist unser Painpoint oder wie können wir unsere Stadt neu für die Zukunft für diese 50 Grad, die wir irgendwann mal haben werden, ausrichten?
Ja, das ist auch ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel. Wir gehen auf die Städte zu und sagen, hier, schaut mal, wir haben diese und diese Lösungen, aber die Städte kommen auch zu uns und sagen, hier, wir haben die und die Probleme, welche Lösungen gibt es? Es ist ziemlich punktuell, sage ich mal. Wir schreiben praktisch keine SUMs, also es gibt ja diese Sustainable Mobility Plans in den Städten, wo konkrete Punkte auch benannt werden, und wir arbeiten praktisch mit diesen konkreten Problemfeldern zusammen. Das heißt, wir nehmen nicht eine Stadt und versuchen, die komplette Mobilität, sage ich mal, umzukrempeln oder durch die Innovationen neu zu gestalten, sondern wir schauen uns zum Beispiel konkret die Datenerfassung an. Wenn jetzt eine Stadt sagt, hier, wir brauchen einen digitalen Zwilling, um unsere Verkehrsflüsse besser ordnen zu können, dann sagen wir hier, wir haben verschiedene Startups, die diese Technologien anbieten, und dann vernetzen wir sozusagen die Akteure, die dann im Endeffekt in einem auch meistteils von uns geförderten Projekt dann über 1 bis 2 Jahre dieses konkrete Problem angehen.
Und das deckt dann den ganzen europäischen Bereich ab, oder bist du jetzt für Deutschland zuständig? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben insgesamt 5 Büros. Unser Hauptsitz ist in Barcelona, und dann sind wir praktisch mit diesen 5 Büros auch in die Regionen unterteilt. Wir sitzen jetzt in München, sind einmal für den Dachraum Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und die Türkei zuständig. Wow. Also es ist so ein bisschen zerstückelt. Dann gibt es noch einmal den Hub East in Prag, der für den mehr oder weniger osteuropäischen Bereich zuständig ist. Hub West, dann mit Frankreich, Niederlande etc. und Hub North, der dann die skandinavischen und das Baltikum hat.
Wie muss man sich jetzt die Rolle vielleicht auch, gehen wir mal so ein bisschen Step by Step durch, von Universitäten und Forschungseinrichtungen vorstellen? Also ich meine, grundsätzlich stelle ich mir das, hast du wirklich viele Ansprechpartner oder ihr, mit denen ihr interagieren müsst und dann eben auch verstehen muss, weil das ist ja oft so ein bisschen das Problem, dieses Inseldenken. Ja, also gerade was die Universitäten und Forschungseinrichtungen anbelangt, habe ich oft das Gefühl, es werden so viele Studien, so viele Projekte umgesetzt im universitären, akademischen Raum, die dann nie ihren Anknüpfungspunkt in der Wirtschaft finden, nie nach außen getragen werden. Das ist ja auch so ein Vorwurf, der dem zumindest deutschen, ich weiß nicht, ob es im gesamteuropäischen Kontext genauso ist, der deutschen Akademie ja so ein bisschen vorgeworfen wird, dass diese fehlende Umsetzung im Vergleich zu den USA fehlt, wo das nach außen getragen wird und dann eben in Startups auch oder in der Industrie landet. Wie könnt ihr das machen? Also geht ihr dann auf die Universitäten? Habt ihr da mit der TU München oder mit Aachen oder schlag mich tot direkten Kontakt und tragt das dann nach außen? Oder also wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen?
Also ich sag mal, es gibt nicht den einen Prozess, der praktisch standardgemäß immer abläuft. Wir haben ein Netzwerk, gerade auch, wie du angesprochen hast, die TUM, aber auch die Hochschule München, dann ist noch die TU Dresden, die TU Berlin mit dabei. Also schon auf jeden Fall die technischen Universitäten, die dann auch aktiv die Innovationen mitgestalten. Einmal neue Technologien entwickeln, Pilotprojekte teilweise auch mit umsetzen, mit teilweise auch den Startups, die aus den Universitäten heraus entstehen, aber auch die Wirkungsmessung am Ende, da binden wir die Universitäten oft ein. Ich sage aber mal, der Hauptpunkt, bei dem wir mit den Unis zusammenarbeiten, sind Accelerator-Programme, einmal für die Startups, Forschungsprojekte, aber auch eben die Bildungsprogramme, die wir zusammen anbieten. Wie zum Beispiel die Masterprogramme, die ich vorhin schon erwähnt hatte, da haben wir mit Unis aus 8 Ländern, unter anderem aus Deutschland, dann noch die TU Braunschweig mit, 3 Studiengänge ins Leben gerufen, die sich allgemein um Sustainable Mobility, Smart Mobility und Business Engineering in der urbanen Mobilität drehen, die dann aber ja sehr viel praktische Erfahrungen auch mit einbinden. Man hat internationalen Einfluss einmal mit dem Doppelabschluss, den man dann macht und bilden die wir dadurch sozusagen die neue Generation an Professionals heran. Mhm. Das heißt, im Allgemeinen sind es praktisch einmal die Bildungsprogramme, dann die Zusammenarbeit auf den Projekten und die Startup-Förderung, die wir mit den Universitäten zusammen angehen.
Jetzt, du bist noch nicht so lange dabei, aber trotzdem so von deinem Überblick, Rückblick, ist es auch im universitären Bereich, sind das jetzt Themen, die boomen, wo die Leute auch aufspringen, was verändern wollen, aber auch eine Zukunft sehen beruflich?
Also mit den Universitäten selbst hatte ich jetzt noch nicht viel Kontakt, aber das Thema an sich, als ich damals, oder damals, das ist noch nicht so lange her, dass ich studiert habe, aber ich hatte mir diese Felder auch mal ausgesucht und ich hatte, glaube ich, einen Studiengang in Deutschland gefunden, der ein Thema Mobilität angeschnitten hat. Und gerade diese neuen Studiengänge, wo ich glaube, wir haben jetzt schon über 200 Absolventinnen allein in den Masterstudiengängen in den letzten 3 bzw. 4 Jahren. Und allein, dass diese Studiengänge so gut angenommen werden, zeigt für mich schon, dass das Interesse einmal von der Studentenseite auf jeden Fall da ist, aber auch, dass die Unis erkennen, okay, die Städte müssen sich ändern und da ist nun mal Mobilität ein großer Teil davon. Und gerade auch, was man aus den Unis mit Startup-Gründungen und mit Studien mitbekommt. Ich meine, jetzt kam ja erst letztendlich die Studie raus mit M-Cube und der Deutschen Bahn, dass jeder Euro in den ÖPNV sich dreifach lohnt. Also diese Themen werden auch in dieser Bubble und hoffentlich auch außerhalb immer präsenter. Deswegen glaube ich, ja, ist ja auch von den Universitäten deutlich mehr Fokus mittlerweile drauf.
Mhm. Ja, dann gehen wir vielleicht mal auf die Startups ein. Wie viele Startups, wie muss man sich das so vorstellen? Wie viele Startups unterstützt ihr und aus welchen Bereichen?
Ja, wir haben in den 5 Jahren, in denen wir jetzt aktiv sind, schon über 350 Startups unterstützt. Ungefähr 50 bis 60, je nachdem, wie man die grenzüberschreitenden Aktivitäten zählt, sind davon aus Deutschland. Und also es gibt eine sehr große inhaltliche und auch geografische Vielfalt. Also die kommen natürlich aus dem kompletten europäischen Raum und haben aber, ich sag mal, alles dabei. Sehr viel ist mit autonomen Fahren, KI und datenbasiert. Es gibt aber auch einzelne, die neues Fahrrad, sage ich mal, entwickeln für zum Beispiel Lieferdienste wie Volt oder die sich auf den Dienstleistungssektor zum Beispiel konzentrieren, um dann mit mobile Reparaturen, Diebstahlschutz etc. arbeiten.
Und wie werden die dann gefördert? Also wie hoch sind die üblichen Invests?
Also die Förderung ist ja eben einmal das Investment, was wir sozusagen, wo wir dann Anteile an den Startups kaufen. Die sind üblicherweise zwischen 500.000 und 2 Millionen, je nach Startup und Region auch, in der wir investieren. Und das andere ist aber eben die Einbindung in unser Netzwerk und in die Projekte, weil für viele Startups ist es auch schwierig, konkrete Anwendungsbereiche zu finden, und durch uns können sie eben mit Städten direkt Pilotprojekte umsetzen. Und selbst wenn die Pilotprojekte dann enden und auch nicht weitergeführt werden sollten, was natürlich nicht das Ziel ist, aber selbst dann ist die Lösung ja schon einmal erprobt worden und kann dadurch dann anderen Städten oder Regionen viel besser zur Verfügung gestellt werden und auch viel besser anhand eben dieser Praxisbeispiele erklärt werden.
Und wie wir vorher gesagt haben, beziehungsweise du, dass da dann auch die Finanzierung dann, also diese Rückfinanzierung erfolgreich, wie unterscheidet ihr euch von klassischen VCs?
Also klassische Venture-Capital-Geber haben oft den wirtschaftlichen Gewinn, sage ich mal, im Kopf.
Ich glaube, das oft kannst du ausklammern.
Ja, genau. Wir haben den wirtschaftlichen Gewinn im Kopf. Natürlich spielt das bei uns auch eine Rolle, um eben unsere Finanzen zu sichern. Aber bei uns steht die konkrete urbane Wirkung im Vordergrund. Das heißt, wir investieren in Startups, die gesellschaftliche Herausforderungen in der Mobilität lösen. Nicht die, die am meisten Gewinn bringen, sondern die, die den größten Impact haben, sozusagen. Der Return on Investment ist sozusagen, ist wichtig, aber nicht der Selbstzweck, wieso wir in die Startups investieren.
Habt ihr dann spezifische KPIs, wo ihr dann sagt, das war jetzt ein erfolgreiches Projekt oder eine erfolgreiche Initiative? Weil das ist ja, wenn es nicht so nur finanzgebunden ist, dann...
Also es ist natürlich immer sehr schwierig, Impact zu messen, weil das sehr, sehr langfristiges Projekt oft ist. Mhm. Bei den einzelnen Projekten gibt es natürlich verschiedene Kriterien, zum Beispiel wie gut, jetzt im konkreten Beispiel mal eine Ladestation für Akkus oder für LEVs, also Light Electric Vehicles, genutzt wurde und wie viel Wege im motorisierten Individualverkehr dadurch gespart wurden, weil diese Station eben vorhanden war. Bei den Startups selber sind wir momentan noch in der Phase, dass wir noch keinen Exit vorgenommen haben, weil wir eben auch erst vor 4 Jahren oder beziehungsweise vor 3 Jahren so richtig angefangen haben zu investieren. auch die Projekte, also es gab verschiedene, zum Beispiel mit Transcality in München, die praktisch einen digitalen Zwilling der Stadt erstellt haben und der auch heute immer noch in Benutzung ist und weiterentwickelt wurde, um eben Verkehrsflüsse zu messen, um eben die urbane Mobilitätsplanung digital zu gestalten. Also das ist sehr projektbezogen und ja, aber auch ziemlich schwierig, da wirklich an Zahlen festzuhalten und es ist auch ganz
oft. Gibt es irgendwie ein Startup, wo du dich jetzt schon auf einen Exit freust oder ihr, weil ihr wisst, Mensch, da kommt dann das wird sicher was in die Kasse spülen. Also irgendwelche Leuchtturm-Startups, sag mal jetzt mal, die besonders gut laufen, die du hier mal rausstellen könntest? Und es geht nicht nur ums Monetäre.
Also es gibt zum Beispiel Vianova, das hat bereits in mehrere europäische Städte expandiert. Die machen auch digitale Lösungen. Ich sag mal, die auf einen Exit freuen ist immer so eine Sache, weil man natürlich ein freudiges und ein weinendes Auge hat, weil man natürlich daraus hoffentlich einen Gewinn erzielt, aber eben dieses Startup dann, ja, sag ich mal, nicht mehr so eng in diesem Netzwerk integriert ist. Natürlich bleiben die Kontakte bestehen und auch die Einbindungen. Aber genau, es ist glaube ich, jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Da können wir nächstes oder übernächstes Jahr gucken, eben weil wir ganz viel in Pre-Seed-Startups investieren und jetzt gerade die Series A und Series B laufen. Das heißt, die sind noch nicht an dem Punkt, wo es wirklich in die richtig großen Wachstumsphasen geht und auch.
Dann frage ich anders. Welche Startups begeistern dich besonders?
Also wir haben zum Beispiel ein Startup, das heißt Circulion. Das geht das Thema Batterie-Recycling an. Was ich gerade auch mit den E-Bikes, was finde ich am Anfang immer sehr vernachlässigt wurde, E-Bikes haben ja auch Batterien, die einen bestimmten Lebenszyklus haben und danach war irgendwie am Anfang noch nicht so klar, was damit passiert. Und die haben sich darauf spezialisiert, eben diese Zellblöcke wiederzuverwerten und haben mit ihrem Ansatz die Recyclingkosten schon mal um 30% halbiert, weil sie mit KI auswerten, wie der Zustand der Batterie ist und auch mit Robotik dann praktisch die einzelnen Zellen auseinanderbauen und haben so die Batterielebensdauern durch Upcycling konnten sie verdoppeln. Also natürlich geht es nicht in Unendliche, aber immerhin, also was heißt immerhin, sie haben es auf jeden Fall verdoppelt und bieten jetzt das einmal als Service an, dass sie praktisch von jeglichen Herstellern Batterien recyceln oder aber auch ihre eigenen, sage ich mal, Machine as a Service, also ihre eigenen Roboterlösungen verkaufen, dass auch große Unternehmen das in ihre eigenen Produktionsketten mit einbauen können.
Hervorragend. Irgendwas anderes noch, was dir im Sinn kommt?
Da gibt es noch Mio, das ist ein schwedisches Startup. Die Skandinavier sind ja auch ganz vorne mit dabei. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, eben den Fahrradbesitz durch digitale Plattformen Services vereinfachen soll, sage ich mal. Man kann sich entweder Reparaturanweisungen holen, praktisch eine Ferndiagnose erstellen lassen, aber auch Werkstätten in der Nähe finden. Es gibt einen Diebstahlschutz mit Tracking, eine Service-Historie, eine Unterstützung, wenn man es zum Beispiel auch wieder verkaufen will. Und das kombiniert so ein bisschen die verschiedenen Punkte, die man ja eigentlich in so einem Lebenszyklus von einem Fahrrad hat. Vom Kauf, irgendwann fällt mal eine Reparatur an, vielleicht wird es irgendwann mal geklaut, irgendwann will man es wieder verkaufen. Und die kombinieren sozusagen all die Services rund ums Fahrrad, dass man sich sozusagen einen Anbieter sucht und die haben dann das Rundum-Sorglos-Paket, was ich einen ziemlich entspannten Ansatz finde, wenn man nicht von einer Werkstatt in die nächste und dann hier noch den AirTag und da doch wieder irgendwas anderes suchen. Also die, ja, haben da ein gutes Bundle erstellt.
Cool. Und wie findet ihr oder wie finden euch die Startups?
Startups kommen teilweise selber auf uns zu, weil sie durch befreundete Startup-Gründerinnen oder durch Calls oder etc. von uns erfahren haben. Aber genau diese Ausschreibungen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo wir eben konkrete Lösungen suchen, da ist es ganz oft so, dass die Startups dann eben mit ihren Lösungen kommen und sagen, hey, ihr habt dieses Problem, wir haben die Lösung.
Und was passiert, wenn jetzt ein Projekt erfolgreich war? Wie geht das dann weiter für so ein Startup?
Also die konkrete Förderung von uns ist immer projektbezogen. Mhm. Also außer natürlich, wir haben nochmal extra in das Startup investiert. Aber dann steht es dann Startup natürlich frei, mit der Stadt, in der dieses Pilotprojekt zustande kam, weiterzumachen. Das hängt dann natürlich vom Startup ab, ob diese Skalierbarkeit schon vorhanden ist, um das auch großflächig anzuwenden. Und von der Stadt, also wenn die Partner zufrieden waren und die finanziellen Mittel, sage ich mal, da sind, dann ist es eben auch so, wie vorhin schon gesagt, bei München und Transcality, diese Lösung wird einfach, die wird weiter genutzt und die Services werden sozusagen in einem gewissen Rahmen auch weiter vollzogen. Das ist natürlich der ideale Ausgang. Es gibt auch manche Projekte, die, sage ich mal, weniger gut funktionieren. Aber selbst da ist es ein Learning, weil man sieht, okay, diese Lösung funktioniert in dieser Stadt nicht so gut. Mhm. Und dann wird danach eben geschaut, okay, liegt das jetzt an konkreten Umständen in der Stadt oder liegt das vielleicht auch an der Lösung, die das Startup angeboten hat und an welchen Punkten muss noch gefeilt werden? Also es ist ja alles ein Lernprozess und genau die Ergebnisse, die da rausgezogen werden, egal ob es jetzt super erfolgreich war oder weniger, die sind für uns und für die Startups und natürlich auch für die Städte super viel wert.
Ja, und von der städtischen Seite, ist es dann so ein bisschen Fokus auf die Großstädte oder geht ihr in mittlere und kleinere Städte auch rein? Ist da auch Interesse da und forciert ihr das dort auch?
Ja, also es ist, wir sind offen für jede Stadt, sage ich mal. Das kleine Dorf mit 500 Einwohnern ist jetzt natürlich für uns weniger interessant, weil da
die Traktoren, die da autonom rumschuppern.
Genau, das kommt irgendwann vielleicht auch noch, aber momentan konzentrieren wir uns, sage ich mal, auf Städte zwischen 50.000 bis Open End.
Zum Beispiel, und ist das Interesse da von kleinen Städten, merkt ihr das? Oder ist das dann doch was sich auf die Großstädte spezifisch dann fokussiert?
Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Das Problem bei den kleineren Städten sind oft die finanziellen Mittel, die den Kommunen, sage ich mal, zur Verfügung stehen. Aber da kommen wir natürlich auch ins Spiel, weil unsere Fördermittel natürlich die Pilotprojekte finanzieren. Und da geht es auch von, sage ich mal, in sehr kleinen Bereich 50.000 bis hoch zu 1 Million, beziehungsweise 1 Million pro Jahr, das dann auf 2 Jahre verlängert werden kann. Und ja, diese Budgets helfen dann den Städten eben in diesem Bereich aus und teilweise sind sogar die kleineren Städte eher die ein großes Interesse haben, weil sie eben auch nicht so eine hochkomplexe Struktur haben und besser wissen, wo sie ansetzen können.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, zum Beispiel in Lindau am Bodensee.
In deiner Heimat?
In meiner Heimat muss ich natürlich hier direkt mal in den Vordergrund stellen.
Tettnang ist nicht Lindau, gell? Also da müssen wir nochmal unterscheiden.
Genau, Tettnang ist Baden-Württemberg noch und Lindau liegt ja schon in Bayern, aber Luftlinie sind es, glaube ich, 7 Kilometer, also nicht weit voneinander entfernt. Und da war es zum Beispiel von der Stadt ein Anliegen zu sehen, gerade auch, wie sich die verschiedenen Mobilitätsmuster auf die Luftqualität ausüben. Also es war jetzt ein konkreter Bereich, eben dieses eine konkrete Problem, um das es ging, weil sie, Lindau hat ja so eine schöne Insel, wo auch im Sommer ganz viele gerne mit dem Auto drauf fahren und dann die Insel verstopft, viele drehen dann ihre Runden auf der Parkplatzsuche und genau da hat eben ein Startup, Imaginext heißen die, untersucht, wie sich verschiedene Maßnahmen darauf auswirken, wie die Luftqualität in der Stadt ist.
Beispielsweise?
Also zum Beispiel, Lindau hat jetzt viel auch in Fahrradwege oder in die stärkere Präsenz von Fahrrädern investiert oder eben ein Verbot für Autos auf der Insel ausgesprochen, also für Nicht-Anwohnerinnen, sage ich mal, um da eben die Unterschiede einmal zu betrachten, auch inwiefern sich dann sowas lohnt, also natürlich im Hinblick auf die Luftqualität. Aus meiner Perspektive oder aus vielen geht es natürlich, je weniger Autos, desto besser. Gerade in diesen sehr stark besiedelten Gegenden oder gerade auf einer Insel. Genau, aber die auch, wie sich dann der öffentliche Verkehr mit Park-and-Ride-Angeboten zum Beispiel kombinieren lässt, wie das angenommen wird. Genau, da gab es dann noch ein paar Kriterien, sage ich mal, nebenbei, die in diesem Projekt mit betrachtet wurden. Aber der Hauptfaktor war schon die Luftqualität.
Ist der Bedarf hauptsächlich auch im digitalen Bereich verankert?
Der Bedarf der Städte?
Ja, also es klingt so ein bisschen, als ob die Startups dann doch sehr im digitalen Tech-Bereich zu Hause sind, mehr als jetzt in der Hardware. Also wir haben jetzt noch nicht konkret, also du meintest, es geht um die Entwicklung zum Beispiel von Fahrrädern für die Logistik beziehungsweise Lieferservices. Sowas kommt schon auch vor, aber primär wahrscheinlich
kommt
im Tech-Bereich.
Genau, also wie gesagt, vorhin das Circle Line, das Batteriemanagement, das ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem, digitales, aber auch die Hardware-Services. Wir haben auch Startups, die auch Lastenräder, also diese, was man in den Städten oft sieht, diese UPS, Riesenfahrräder, sage ich mal, die fast schon so kleine Autos sind. Sowas gibt's auch, aber was wir auch sehr viel sehen, auch gerade in allgemeinen Trends, ist wirklich das Digitale. Mit KI ist es ganz viel, aber auch gerade die Datenerfassung. Also super viele Startups konzentrieren sich auch auf wirklich Sensorik, was dann auch wieder eine Mischung aus Hardware und Software ist, um eben ja Verkehrsströme zu erfassen, um Risikozonen auszuloten, um theoretische Mobilitätskonzepte in Simulationen auch zu erstellen. Also Digitales ist, glaube ich, seit einigen Jahren sehr im Kommen und da sind wir auch noch nicht am Peak, glaube ich. Das geht deutlich weiter.
Was ist für dich so das Spannendste oder wo du sagst, das Wirksamste, was ihr in eurer Arbeit gerade so beobachten könnt? Ist es tatsächlich diese erste Datenerfassung und dann darauf reagieren können und auch Städte, verantwortliche Personen überzeugen können mit Daten? Das ist ja so immer diese Grundlage, der gesunde Menschenverstand kommt ja oft nicht weit. Man muss ja Daten vorlegen, es muss oft erst etwas passieren, dass man etwas ändern kann. Aber jetzt für uns, für die Radmobilität, für die Veränderungen der Stadt in puncto Infrastruktur, von der wir ja sicherlich auch profitieren werden, siehst du da den größten Hebel auch?
Ja, also die Daten sind super wichtig, weil sie oft auch im Optimalfall natürlich neue Erkenntnisse liefern. Wenn Städte sagen, okay, wir wissen, hier ist irgendwas, hier läuft irgendwas falsch, aber wir können gar kein konkretes Problem benennen und dann praktisch die ganze Stadt als digitaler Zwilling erstellt wird und dann jegliche Kreuzungen, die öffentliche Verkehrsflotte etc. mit Sensoren ausgestattet werden, um wirklich mal zu sehen, okay, wo sind die Brennpunkte, wo gibt es viel Stau, wo sind besonders viele Unfälle, wer ist daran beteiligt. Wenn diese Daten gar nicht da sind, dann kann man ja auch nicht richtig handeln. Und eben durch diese ganze Datenerfassung kann auch gerade für Fahrradfahrer und Fußgänger die Sicherheit dann deutlich erhöht werden, weil man nämlich fundiert sagen kann, okay, hier an dieser Kreuzung sind allein in diesem Monat 50 Fahrradfahrerinnen verunglückt und das, weil diese Abbiegespur oder es zwei Abbiegespuren gibt und die Ampelschaltung nicht passt. Genau, deswegen sind eben diese Daten auch nicht nur eine Herangehensweise an die Lösung, sondern auch zur Identifizierung des Problems und haben sozusagen so eine doppelte Rolle. Und ich glaube, dadurch sind sie eben auch gerade so wichtig und so erfolgreich im Moment.
Ja, und man kann ja eigentlich mit einem digitalen Zwilling, wenn man dann erstmal alle Daten hat, auch simulieren, was würde passieren, wenn das nicht wäre. Also genau. Talking about Luftqualität zum Beispiel oder Sonstiges. Also das kann man ja durchaus simulieren und hoffentlich auch überzeugend agieren, weil was ich immer wieder feststelle, ist einfach, man braucht die Argumente, um irgendwo zu landen und letztendlich diesen Schalter umlegen zu können. Das erfordert Mut und es erfordert Daten. Was sind denn für euch so die größten Erfolge, kann man das sagen, gewesen in den letzten Jahren?
Wie gesagt, es ist immer schwierig, den Erfolg zu messen. Wir sagen mal, der größte...
Darf auch emotional sein.
Ja, für uns ist natürlich dieses Netzwerk, was wir haben. Wir haben über 1100 Organisationen in dem Netzwerk, über 250 Partner, arbeiten mit über 80 Städten europaweit zusammen. Und allein dieser Austausch ist schon ein Riesenerfolg, weil zum Beispiel das Startup aus Schweden mal angenommen, keine Verbindung in die Türkei oder auch nach Spanien, wo aber genau diese Lösung gebraucht wird. Und eben durch dieses Netzwerk, was wir in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben, finden diese Städte und Unternehmen, also diese Akteure in der Mobilitätsbranche zusammen. Und gerade diese Vernetzung aus Städten, Unternehmen, Startups, Forschung, also Universitäten, ist schon ein Riesengewinn, der aber natürlich super schwer zu messen ist. Aber das geben uns auch die Partner immer als Feedback, dass allein dieses Best-Practice-Sharing schon ein Riesen Gewinn ist für sie, auch wenn es dann natürlich immer noch ein bisschen adaptiert werden muss. Was man vielleicht ein bisschen in Zahlen festhalten kann, sind die Leute, die wir weitergebildet haben. Also wir haben eben schon über 200 Leute in den Masterprogrammen ausgebildet. Wir haben über 100 Doktorandinnen in diesem Doctoral Training gehabt. Über 32.000 Professionals, die praktisch in konkreten Kursen weitergebildet wurden. Und dieser Wissensaufbau, das ist ja eine Investition in die nächsten Jahrhunderte, sage ich mal fast schon, der dann auch immer weitergegeben werden kann. Und das
der skaliert halt auf eine andere Art und Weise, gell? Also das muss man schon natürlich, das ist ja das Schöne, dass so ein Netzwerk sich immer weiter entfaltet. Also das, man kommt da selten so an so einen Stopppunkt, sondern eben wenn der Schwede mal in der Türkei war, dann sind da wieder ganz andere Gespräche, andere hören wieder davon und es breitet sich immer weiter aus. Also das ist ja wahrscheinlich auch das, was nicht nur euer Netzwerk anbelangt, sondern eben eure Rolle als Anstoßer auch.
Genau, dass es praktisch dann so ein kleines Lauffeuer losstößt und im Endeffekt dann im Optimalfall übers Netzwerk hinaus sogar noch immer bekannter wird. Ja. Weil du aber auch nach Unternehmen oder Konkreten gefragt hast, Vianova hatte ich vorhin schon angesprochen, die eben auch urbane Datenanalyse machen. Wir haben mit denen ursprünglich mal Pilotprojekte in Paris und München umgesetzt und mittlerweile sind die aber in 20 Städten schon vertreten. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren haben sie sich sozusagen verzehnfacht. Sind auch zum Beispiel in Top 10 der EU-Startups für nachhaltige Mobilität oder in den Top 25 der Deep-Tech-Startups in Europa. Also an solchen Rankings kann man das bei den Startups dann immer noch ganz gut festhalten. Exits oder Gewinne kommen dann in den nächsten Jahren, wo man es wirklich monetär sieht.
Und du kriegst deinen Bonus. Ach, wie schön wäre das denn? Nein, es ist einfach so grundsätzlich für mich schön zu sehen, dass ich so Institutionen tragen und in einer gewissen Art und Weise natürlich auch wirtschaftlich denken und das als Einnahmequelle mitdenken. Das finde ich, also diese Verbindung grundsätzlich von öffentlich und privat ist so diese Lücke schließen und da auch so ein Bewusstsein herauszubilden und nicht diese traditionelle Trennung weiter vorzuziehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn was dabei rauskommt und ein toller Exit ist, dann ist es natürlich schön und man feiert, aber das ist natürlich jetzt nicht die essentielle Grundlage. Aber so tragen sich eben diese Dinge weiter und weiter. Und wir glauben ja hoffentlich daran, dass all das, was uns am Herzen liegt, der Wandel der Stadt hin zu einer nachhaltigeren, inklusiveren Mobilität durchaus auch wirtschaftlich Erfolg haben kann, oder? Also das ist schon eure Herangehensweise auch.
Absolut. Also wenn wir nicht diesen Gedanken hätten, dann würden wir jedes Jahr Summe X von der Europäischen Union bekommen, die wir dann in diese Pilotprojekte stecken würden. Und dann verläuft das alles im Sand. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. sondern die Investitionen sollen sich ja auch rentieren, auch wenn sie nicht direkt, sage ich mal, monetär zurückkommen an die Europäische Union, ist es ja doch eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in der Europäischen Union. Und ja, es gibt auch schon verschiedene Studien, die zeigen, dass es in dieser Richtung aktuell einfach Investitionen bedarf, die sich halt aber erst in 20, 30, 40, 50 Jahren widerspiegeln in eben der Luftqualität in den Städten, dass die Städte überhaupt noch bewohnbar sind, sage ich mal so, dass die Verkehrstoten sinken, dass die Vision Zero bis 2050 auch irgendwo hoffentlich umgesetzt werden kann. Genau, und deswegen glaube ich, das ist jetzt gerade essentiell, dass das Geld noch kommt, aber wir auch eben langfristig den Gedanken haben, okay, durch dieses Netzwerk, durch die Startups können wir dann auf eigenen Beinen stehen und die Europäische Union kann sich dann, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt noch dringlicheren Angelegenheiten widmen.
Also ich stelle mir euch jetzt auch ein bisschen agiler vor als so traditionelle staatlich geförderte Projekte. Habt ihr euer Selbstverständnis oder eure Schlagkraft, eure Einstellung, eure Vision irgendwie so ein bisschen adaptiert in den letzten Jahren auch? Wie ihr gesehen habt, da kann man tatsächlich effektiv sein oder das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns jetzt stellen.
Ja, also ich denke mal, der Grundgedanke ist auf jeden Fall noch der gleiche. Der hat sich eher gefestigt, sage ich mal, als verändert. Dieses Thema, dass wir der Brückenbauer sind, dass wir dieses Netzwerk geben, um eben diese Innovation voranzutreiben zwischen Verwaltungs-Startups, Politik, technischen Lösungen und dieser Vision und der schlussendlichen Umsetzung auch. Und dabei geht eben die Rolle von der Förderung, was der ursprüngliche Anfangsgedanke war, jetzt natürlich noch deutlich hinaus, dass eben diese Zusammenarbeit strukturiert wird und dieses paneuropäische Netzwerk und dieses Gedankengut auch immer mehr Anwendung findet. Genau, und dass es eben nicht nur konkret um die einmalige Förderung vor Ort geht, sondern auch um die Skalierung. Natürlich immer im Hinterkopf, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch mit den Vision Zero, mit den Klimazielen im Allgemeinen, dass wir die öffentlichen Institutionen auch dabei unterstützen, weil die haben ja genug Baustellen und wir eben dann durch die Privatwirtschaft, die hoffentlich so ein bisschen entlasten können und auch eben mit dem Zahn der Zeit gehen, dass wir auf die Städte eingehen, aber dass wir auch auf die Industrie eingehen, dass wir auf die Unis eingehen und dass wir im Endeffekt auch auf die europäische Bevölkerung eingehen, weil um die geht's ja schlussendlich.
Ja, super. Also Verknüpfung und Zusammenhalt schaffen, das ist so voll mein Ding und daran glaube ich auch noch, noch immer. Ich kann nur sagen, dass ich bin jetzt wirklich so ein bisschen, ich habe... Denke ich könnte mich immer noch auf eurer Webseite verlieren, weil es eben so
das
viele Projekte
und
Initiativen. Ja, es ist ja auch spannend, wo man dann landet, wenn man sich dann mal so ein bisschen durchklickt und hier und dort und was es für viele Projekte in all den Bereichen, eben vom autonomen Fahren bis zur Mikromobilität, Logistik und allem drum und dran geht. Aber das war eine schöne Skizze. Vielen lieben Dank, Gabriel. Keep up
sehr
the good
gerne.
Work.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ist natürlich immer super, dieses Netzwerk in die Welt zu tragen und auch jeden, der sich dafür interessiert, mit an Bord zu holen. Also
ich glaube nicht, dass viele da draußen jemals zuvor von EIT im Generellen und Urban Mobility konkret gehört haben. Und vielleicht meldet sich auch die ein oder andere Person. Wer weiß. Deshalb vielen Dank, dass du deine Zeit hier geopfert hast, um das zu erklären. Und natürlich an allen Zuhörenden, wie stets besten Dank. Grüße an Amelie und an David. Danke für eure Mails. Und an alle anderen schreibt mir gerne mit Input, Kritik, Vorschlägen, wer denn zu Gast sein dürfte, sollte, unbedingt muss. Und allem, was euch so am Herzen liegt, nehmt fleißig das Rad. Adieu.